Ja, guten Abend zusammen. Schön, dass wir hier zusammen sind und heute einige Gedanken teilen können, im Gebet uns eins machen können. Tommy hat ja schon das Thema auch genannt. Über dieser ganzen Woche, es ist jedes Jahr, über dieser Allianzwoche steht so ein Überthema. Und dieses Jahr ist eine Frage über diese ganze Woche formuliert: Wohin gehöre ich? Und in den einzelnen Abenden gibt es dann jeweils eine Antwort auf diese Frage: Wohin gehöre ich? Wir haben ja drei Treffen in dieser ganzen Woche oder drei Themen. Und ich finde, sie sind unglaublich gut zusammengestellt, diese drei Themen, die wir haben, von diesen acht insgesamt. Am Sonntag ging es um die Antwort: Wohin gehöre ich? Zu den Wurzeln des Lebens, dass wir eingewurzelt sind an der Quelle des Lebens, ja? Dass wir gepflanzt sind an den Wasserbächen wie ein Baum, dass wir blühen, dass wir nicht welken. Wilfried hat uns da ja wirklich in seiner Botschaft so richtig schön eingewurzelt, oder? Am Sonntag. Heute geht es auf die Frage hin: Wohin gehöre ich? Um das Thema Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen, wir brauchen die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft der Loyalität auch. Wir brauchen dieses, dass wir aufgehoben sind, dass wir einen Schutzraum haben, dass wir aber auch korrigiert werden. Und das Interessante ist, wenn wir das eine, die Quelle haben, und das andere, die Gemeinschaft haben, dann sind wir auch in der Lage, in eine erschütterte Welt hineinzugehen und die Einladung auszusprechen: Kommt und seht. Ja? Wenn wir aber hinken auf diesen beiden Seiten, entweder auf der Quelle oder an der Gemeinschaft, dann werden wir straucheln, wenn wir in diese erschütterte Welt hineingehen. Dann werden wir fallen, dann werden wir nicht die Kraft und die Stärke haben, um dieser Welt eine rettende Botschaft zu bringen. Wir leben alle in einer individualisierten Welt und es ist bei uns Christen auch so, dass wir individualistisch unseren Glauben leben, oft ich und mein Jesus, ja? Und das Ich steht noch vorne, ich und mein Jesus. Und wenn wir einem Bruder, einer Schwester mal versuchen, ganz sanft eine Korrektur zu bringen, dann geht es uns so, wie wenn wir Eltern von Kindern an einem Spielplatz ansprechen, deren Kinder durch sehr unsoziales Verhalten auffallen. Die sagen uns dann: Du hast mir nichts zu sagen. Und so erfahren wir das immer wieder auch von Geschwistern. Und der Punkt ist dann: Man zieht sich zurück, man wechselt vielleicht auch die Gemeinde. Eine Korrekturmöglichkeit gibt es nicht. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist heute, die wir auch wieder neu brauchen, dass wir wieder diesen Wert und diese Kraft der Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken, dass wir die Loyalität, die Kraft der Loyalität wieder neu kennenlernen. Ich möchte ein Beispiel heute Abend bringen. Es gibt zwei sehr schöne Beispiele von Korrektur anhand des Lebens von Petrus. Einmal in Johannes 21, als der auferstandene Jesus ihm begegnet ist am See, und einmal in Galater 2, als Petrus von Paulus zur Rede gestellt wurde über sein Verhalten mit den Heidenchristen in Antiochia. Das sind so zwei Begebenheiten. Ich habe mich für Johannes 21 entschieden. Da sagt Jesus zu Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Das ist schon so ein Wortwechsel, eine Unterhaltung, die, wenn wir es heute mit Abstand von 2000 Jahren lesen, uns immer noch berührt und bewegt, was da zwischen den beiden so abging. Und wir merken, Jesus ist darauf aus, etwas zu verändern im Leben von Petrus. Etwas herauszukitzeln aus ihm, auch eine Charakterschwäche anzusprechen, die da war in seinem Leben, damit er die ablegt. Ich komme gleich darauf zurück. Das Thema heute ist ja in der Übersetzung, die Tommy an die Wand geworfen hat, heißt es: Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. In neueren Übersetzungen heißt es dann: Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Es geht darum, dass Messer oder Werkzeuge scharf sein sollen, funktional sein sollen, dass sie eine Hilfe sein sollen. Wenn wir nicht scharfe Werkzeuge haben, dann mühen wir uns ab. Dann kostet das Kraft, dann kostet das Energie und das Ergebnis sieht bescheiden aus. Hast du schon mal eine Zwiebel mit einem stumpfen Messer geschnitten? Ja, das geht schon. Aber du heulst deutlich mehr, als wenn du ein scharfes Messer hättest. Und du hast hinterher so irgend so ein zerrupftes Ding, anstatt schön scharf geschnittene und abgrenzende Teile. Stefan kennt sich, glaube ich, auch aus mit scharfen Werkzeugen. Oder wenn du in den Wald gehst und du hast eine Axt, die nichts taugt. Ja, mein lieber Mann, dann bist du dann am Arbeiten. Und am Ende hast du irgendwie so einen verrupften Baumstängel. Das kommt nicht gut. Und Gott möchte, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, dass wir scharfe Werkzeuge in Gottes Hand sind, um in diese Welt hineinzuwirken. Und auch wir als Gemeinden untereinander, dass wir scharfe Werkzeuge in einer Region sind, damit Gottes Werk vollbracht werden kann, damit Menschen erkennen, da steht der Allmächtige dahinter. Gut, zurück zu Jesus und Petrus. Der erste Satz ist ja schon der Hammer, denn die erste Frage, die Jesus stellt: Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wow, ist krass, oder? Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Frage. Ja, was kommt denn da so durch den Kopf? War Jesus jetzt beleidigt mit Petrus, weil er ihn verraten hatte? Grund dafür hätte er ja, oder? Die Humanisten würden vielleicht sagen, oder die Allversöhner: Warum klopft Jesus ihm nicht einfach auf die Schulter und sagt: Ah ja, Petrus, alles gut, ist nicht so schlimm, wir machen jetzt weiter. Was ist eure Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen? Wie lange braucht es, bis Vertrauen aufgebaut ist mit einem anderen Menschen? Wie lange braucht es? Manchmal Jahre, oder? Bis man wirkliches Vertrauen zu einem anderen Menschen hat. Und es braucht nur Sekunden, um es zu zerstören. Ein falscher Satz, eine falsche Tat, ein Ereignis der Untreue und alles, was über Jahre aufgebaut wurde, ist in einem Nu zerstört. Kritik kann sehr zerstörerisch sein. Lügen können zerstörerisch sein. Untreue können zerstörerisch sein. Und Petrus hat ja eine Form von Untreue gelebt, indem er Jesus dreimal verleugnet hat. Und das wird er tief und schmerzlich empfunden haben bei diesen drei Fragen. Ja? Dreimal hat er Jesus verleugnet, dreimal wurde er gefragt, ob er Jesus liebt, dreimal hat er geantwortet, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Es war die Wiedergutmachung für diese drei, für dieses dreimalige Verleugnen. Beim dritten Mal aber, da wird Petrus traurig. So heißt es in dem Text, als Jesus ihn das dritte Mal fragte, Petrus wird traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte. Weil er in diesem Moment mit seiner Herzenshaltung und dem Schmerz seines Versagens in Berührung kommt, weil er die Tiefe erfasst, was da so geschehen ist. Und er bezeugt Jesus dreimal seine Liebe. Erinnern wir uns ein bisschen zurück. Petrus war es auch, der in Markus 14 sagte, wenn alle anderen von dir abweichen, ich nicht, sollen die doch alle gehen. Ich werde immer bei dir bleiben. Das ist ein ganz anderer Ton, eine ganz andere Haltung, selbstbewusst, ja, stolz, sollen die doch gehen. Ich werde nicht gehen, ich bleibe bei dir. Und vielleicht steht hinter dieser Frage, die Jesus ihm stellt, hast du mich lieb oder hast du mich mehr lieb als die anderen? Vielleicht steht da die Frage, wie wenn Jesus sagen würde, Petrus, weißt du, nach allem, was passiert ist, meinst du immer noch, du bist besser als die anderen? Die Haltung, die Petrus zuvor hatte, die können ja gehen, ich bleibe bei dir. Das ist eine Haltung des Stolzes, das ist eine Haltung der Überheblichkeit. Das ist nicht eine Haltung, die sich auf andere einlässt und mit anderen einen Weg geht. Das ist eine Haltung, die sich abgrenzt. Das ist ich und mein Jesus. Und das Ich steht vorne. Und Jesus fragt hier, denkst du immer noch, jetzt nach allem, was geschehen ist, du bist besser als die? Und Petrus steht wahrscheinlich die Ernüchterung förmlich ins Gesicht geschrieben in dieser Situation an diesem Morgen. Und er findet auch keine Ausreden mehr. Er beschuldigt nicht Jesus, du hast mich ja zu wenig vor meinen Feinden beschützt. Er wird einfach still und nimmt es hin. Er ist tief berührt und er lässt es zu, dass Jesus ihn an dieser Stelle korrigiert. Dass Jesus hier an seinem Charakter arbeitet. Er sagt, weißt du, du warst der immer vorgeprescht ist. Du warst der sicher mutiger war wie andere, aber du warst auch der sich als etwas Besseres gehalten hat als die anderen. Und du warst nicht der Verbindende unter uns, ja? Du warst der Polarisierende, du warst nicht der sich auf die Gemeinschaft eingelassen hat. Aber jetzt, heute ist der Punkt, wo ich möchte, dass das anders wird. Es ist der Punkt, wo wir uns aneinander reiben, ja? Wo ein Eisen das andere schärft. Und durch diese Reibung, diese Dellen, die da sind in der Schneide, ausgeglichen werden. Und wo du geschärft wirst, geschärft, um die anderen auch zu sehen. Und einige Zeit später im Galaterbrief, da lesen wir, dass Petrus es ist, der von sich sagt: Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, was für eine Änderung hat er da vollzogen. Markus 14 war er stolz auf sich. Lass sie gehen, ich bleibe bei dir, ich bin dir treu. Dann kam dieser Zerbruch, dreimal verleugnen. Dann hat Jesus ihn nach der Auferstehung angesprochen. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Ja? Und im Galater sagt er, es ist für mich unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier sehen wir ganz deutlich diese Charakterschulung und die Entwicklung in seinem Charakter, in seinem Leben. Das ist wirklich faszinierend, was mit diesem Petrus so geschehen ist. Und dann gibt es ja noch einen Aspekt. Jesus sagt jedes Mal nach dieser Frage, liebst du mich, gibt er ihm einen Auftrag. Hüte meine Schafe. Sorge für meine Lämmer, weide meine Lämmer. Es ist so, wie wenn Jesus sagt, weißt du, Petrus, das eine ist, was er sagt, denkst du wirklich, dass du besser bist als die anderen? Und das andere, was Jesus sagt, ist, weißt du, Petrus, wenn du mich wirklich so liebst, wie du es sagst, dann weide meine Lämmer. Die, von denen er sich vorher abgegrenzt hat, zu denen schickt Jesus ihn hin, in die Gemeinschaft hinein, nicht von der Gemeinschaft weg. Wenn du mich wirklich so liebst, wie du es jetzt sagst, und ich sehe, dass du traurig geworden bist darüber, dass ich dich dreimal gefragt habe, dann geh hin und weide meine Lämmer. Wenn du echte Liebe für Jesus hast, dann wirst du dich demütigen und diejenigen lieben, die Jesus liebt. Ob sie liebenswert sind für dich oder nicht, das ist nicht die Frage. Aber du wirst diejenigen lieben, die Jesus liebt. Und du wirst ein Verlangen danach bekommen, ihre tiefste Not zu stillen. Und das ist ein ganz anderes Verhalten, als Petrus früher gezeigt hat. Und das ist das Schärfen, ja, das wir brauchen, auch in unseren Gemeinden, dass wir das aushalten. Ja, wenn wir angesprochen werden, stell dir das gerade mal einfach so bildlich vor, Jesus kommt jetzt gerade in diesem Augenblick zu dir und sagt, hey, liebst du mich mehr als diese hier? Dann sind wir doch in Gefahr, voller Stolz zu sagen, ja klar, Jesus, natürlich, dreimal so viel, immer eins mehr wie du. Aber wahrscheinlich müssten wir auch traurig werden und sagen, Jesus, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und nehmen wir diesen Auftrag dann auch an, wenn Jesus zu dir sagt, wenn du mich wirklich so liebst, wie du es sagst, dann weide meine Schafe. Schau sie dir an. Ich liebe sie. Und ich weiß, den einen oder anderen, den magst du nicht, der riecht so komisch oder der sieht seltsam aus, aber ich liebe sie. Liebst du sie um meinetwillen? Und es ist die Veränderung, die durch die Gemeinschaft geschieht, das ist das, was auch Vertrauen schafft. Wenn wir das aushalten, wenn wir es zulassen, dann kommen wir in eine intensive Beziehung zueinander, die wir sonst nicht erleben. Es entsteht Vertrauen. Hey, weißt du, du hast mich damals angesprochen. Ich fand das zwar echt blöd von dir und es hat mich genervt in diesem Moment, aber ich habe darüber nachgedacht und du hast wirklich das richtige Wort zur richtigen Zeit zu mir gesagt. Das hat mir geholfen. Und da entsteht Vertrauen. Und wir wachsen zueinander. Und wenn eine erschütterte Welt, was ja das Thema am Donnerstag ist, an uns sieht, ja, dass wir Liebe untereinander haben, was ist dann die Verheißung? Sie werden erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Sie werden Gott erkennen. Der ist es, der dies schafft in uns. Und möglicherweise, sehr wahrscheinlich, wird die Bereitschaft wachsen, diesen Gott kennenlernen zu wollen. Wenn jemand zu mir kommt, sagt Jesus an anderer Stelle, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüdern und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das ist radikal, oder? Und da heißt es nicht, ich und mein Jesus, sondern da heißt es Jesus und ich. Und dann die Gemeinschaft. Und wir sollen einander so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat. Das ist der Maßstab, die Messlatte, die Gott setzt. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich uns danach ausstrecken, dass wir scharfe Werkzeuge sind, dass wir uns zu scharfen Werkzeugen machen lassen, auch durch die Gemeinschaft, dass wir als Einzelne, wie auch als Gemeinde, dass ihr als Gemeinde in Säckingen ein scharfes Werkzeug in dieser Stadt seid, dass wir als Gemeinde in Rickenbach ein scharfes Werkzeug im Hotzenwald sind, dass wir als Gemeinden zusammen ein scharfes Werkzeug in dieser Region sind und dass Gottes Herrlichkeit kommt und dass Menschen ihn erkennen. Und wenn wir nicht scharf sind, dann erkennen wir die Situationen nicht, in die Gott uns hineinstellt. Wenn wir nicht scharf sind, haben wir nicht die Weisheit in den Situationen, wo wir jemandem was sagen könnten. Wenn wir nicht scharf sind, hören wir nicht das Reden des Heiligen Geistes, das dieser Mensch vielleicht braucht. Die Auferbauung, die Zurüstung, die Ermutigung, die er braucht, oder auch das Zurechtweisen. Wenn wir nicht scharf sind, nehmen wir nicht wahr. Wir ackern uns dann zwar ab, ja, wie die Blöden ackern wir vielleicht, aber wenn das Werkzeug stumpf ist, wird es kein gutes Ergebnis bringen. Lasst uns danach trachten, dass wir scharf werden und das in der Schleifwerkstatt, die heißt Gemeinde. Amen.